Hallo, hier ist Bibletunes. Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein im Gespräch über aktuelle Entwicklungen in Israel. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren und vorerst letzten Sendung Fokus Israel. Ich begrüße Asaf Ze'evi wieder im Studio. Guten Morgen, Asaf. Es ist 8:45. Wir sind heute früh aufgestanden, um diese Episode zu produzieren. Fühlst du dich gut?
Ja, also Detlef, 8:45. Das betitelst du als früh.
Ja, stimmt. Auf den Israel-Reisen sind wir immer früher unterwegs. Da fahren wir um 8:00 schon los und sitzen im Bus. Ja, deswegen, du hast recht. Also, das ist eigentlich ein entspanntes Arbeiten, was wir hier machen. Ich möchte unsere Hörerinnen und Hörer noch reinnehmen. Vor 2 Tagen haben wir beide, Asaf, einen guten Abend gehabt in Lörrach. Wir haben einen Vortragsabend gehabt und haben von unserer Solidaritätsreise berichtet. Der Abend war betitelt mit Solidarität mit Israel und dann haben wir fast 2 Stunden lang erzählt von unserer Reise mit Bildmaterial, mit Geschichten, Stories, Hintergründe und ja, es waren viele Leute da. Ich glaube, knapp 140 Menschen vor Ort, die Interesse hatten an diesem wichtigen Thema. Und wir hatten auch einen Livestream und da waren über 600 Leute zugeschaltet. Und wir wollten noch darauf hinweisen im Rahmen dieser Sendung, dass das Ganze natürlich angeschaut werden kann auf unserem YouTube-Kanal Bibletunes Fokus Israel. Solidarität mit Israel heißt das Video. Und da kann man sich diesen ganzen Beitrag auch später noch anschauen. Wer unsere Reisetagebücher sozusagen verpasst hat oder wem das noch nicht genug ist und noch Bilder sehen möchte und noch mehr Stories und Infos haben möchte, kann das gerne tun. So, lieber Asaf, wir haben es gesagt, du hast es letzte Woche schon angedeutet, dass heute ist erstmal unsere letzte Episode. Wir haben schon einige Mails bekommen und Reaktionen aus unserer Community, dass Menschen gesagt haben, ja, das könnt ihr nicht machen. Ich bin es so gewohnt, am Samstag eure Stimmen zu hören und neue Infos zu bekommen. Und es gibt doch bestimmt noch weitere Themen, über die ihr berichten könnt. Es gibt noch so viel, was zu erzählen ist. Das könnt ihr uns nicht antun. Asaf, willst du kurz ein paar Sätze sagen, warum wir uns jetzt so entschieden haben, erstmal zu pausieren?
Ja, wie der Titel von der letzten Episode hieß, es ist der Anfang vom Ende. Ich schätze, dass wir werden nicht so viele große Veränderungen diskutieren können. So viel wird demnächst wahrscheinlich nicht passieren. Ich muss das in vorsichtig ansprechen. Ich weiß nicht, ob du es kennst oder nicht, aber im Talmud steht ein Satz über die Prophetie. Die Prophetie wurde Narren gegeben und ich habe Angst, mich als Narr zu zeigen, wenn ich jetzt eine solche gefährliche Prophetie sage und so viel wird nicht passieren. Aber das Ende des intensiven Krieges, der jetzt 14 Monate, wenn diese Episode online geht, dann sind wir auf den Tag genau am 7. Dezember, 14 Monate nach dem 7. Oktober 2023. Das ist vorbei.
Also nennen wir es nicht Prophetie, sondern wir nennen es vorsichtigen Optimismus. Ich glaube, das wären Worte, die du auch wählen würdest und wo wir am Ende dieser Sendung auch landen wollen. Wir wollen nicht deprimiert hier rausgehen aus dieser Staffel, sondern wollen wirklich einen vorsichtigen Optimismus wagen. Jetzt, lieber Asaf, worüber sprechen wir heute, jetzt nach 14 Monaten?
Lass uns erstmal wir waren ja gewohnt, immer auf der detaillierten Ebene auf das Geschehen zu schauen, berichten, analysieren. Ich möchte ein Zoom-out machen und sagen, was hat sich nicht taktisch, sondern strategisch für Israel und die Region verändert? Und das ist verdammt viel. Und zwar hatte Israel 2 Monster an seinen Grenzen, direkt vor der Haustür. Und diese 2 haben einfach auf die günstige Stunde gewartet, zu bestürmen, zu töten, zu schädigen. Sie haben wahrscheinlich nicht geglaubt, dass sie wirklich im Dschihad, im Heiligen Krieg Israel an einem Tag vernichten können. Aber ihre Agenda, ihre Linie war mit dem Heiligen Krieg, mit dem Dschihad bis zum Schluss, kann man Israel so langfristig am Ende doch zum Zusammenbruch führen, zum Sturz, zum Ende der Existenz dieser Gesellschaft, dieses Wesens, dieses Staates bringen. Das basiert auf der sogenannten Achse des Widerstands. Das ist ja die Selbstbezeichnung, angeführt vom Iran, mit den Gliedern in dieser Kette. Hisbollah, Hamas, Houthi, jeder mit seiner speziellen Beziehung, und weitere Aufbauprojekte gab es auch im Irak und in Syrien und Bemühungen in Jordanien nach demselben Prinzip, Israel zu erwürgen. Es ist nicht, dass diese einzelnen Akteure ihren Traum, ihre Wunschvorstellung aufgegeben haben, aber sie sind ausgeschaltet. Erstmal, wir wissen alle, in welcher Situation die Hisbollah ist. Sie wird nicht aufhören zu existieren, aber sie kann nicht mehr den Alltag so bestimmen wie vor 2 Monaten, bevor Israel kriegerisch, militärisch da vorgegangen ist. Die Hamas wird wahrscheinlich nie wieder in der Form, in dem Format ein Territorium kontrollieren. Und Gaza ist keine Bedrohung mehr. Gaza ist jetzt isoliert, die Hamas ist isoliert, alleine geblieben. Und selbst die Islamische Republik, der große Motor dahinter, der Iran, selbst der hat bewiesen, erstmal, wenn es hart auf hart ankommt, bleibt er seinen Verbündeten nicht treu. Er leistet nicht das, was er hätte leisten müssen nach ihrer Erwartung. Und zweitens, er kann es gar nicht. Der Iran kann Israel so, wie die große Angst in Israel gewesen ist, nicht schlagen. Zumindest bis das Gleichgewicht anders wird durch wahrscheinlich Atomwaffen. Die Achse des Widerstands ist zusammengebrochen. Diese ganze Konzeption funktioniert nicht. Und das war der Beweis eigentlich für die gesamte islamische Welt und auch für die anderen Teile der Welt. Das funktioniert nicht und Israel konnte sich behaupten. Und das ist fast so dramatisch wie 48 Israels Gründung. Israel konnte sich behaupten.
Ja, also das muss man, während du das so in ein paar Sätzen mal eben zusammengefasst hast, ist mir genau dieser Gedanke auch gekommen, das grenzt ja wieder an ein Wunder oder nein, es ist ein Wunder, das kleine Israel mittendrin im Nahen Osten, umringt von Feinden und jetzt eigentlich in Anführungsstrichen siegreich hervorgegangen, denn bis zum Schluss war ja nicht sicher nach diesen ganzen Drohgebärden des Iran, was wird da noch kommen? Das waren ja auch unsere Ängste, sage ich mal so, oder unsere Bedenken. Und da ist ja nichts mehr gekommen. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass auch das Problem gelöst ist.
So schnell wahrscheinlich nicht. Lass uns doch zusammen einen Ausblick machen. Wir schauen zusammen in alle Richtungen. Ich denke, ja, lass uns doch mit dem Gazastreifen beginnen. Da, wo das Ganze begonnen hat, der Auslöser dieses Krieges, machen wir mal erstmal mit einem rosa Entwurf, wenn alles so funktioniert wie in den Handbüchern, dann gibt es ein Abkommen. Es gibt auch Zeitungsartikel in diese Richtung oder Medienmeldungen aus allen Richtungen. Ja, wieder Bemühungen um ein Abkommen. Abkommen heißt, die Geiseln werden freigegeben, zumindest die Lebenden zuerst. Hoffentlich auch alle, auch die schon Leichen. Die Frage ist, was muss in Israel auf jeden Fall im Gegenzug leisten dafür? Ich denke auch, dass das die einzige realistische Möglichkeit ist, die sicherste, noch die Lebenden oder einen Großteil der lebenden Geiseln wiederzukriegen, was immens wichtig ist. Das kann man vielleicht aus der Außenperspektive kaum verstehen, aber für das israelische Selbstverständnis, ja, der Staat ist dafür da, dass jeder von uns in Sicherheit leben kann. Dafür ist der Staat Israel gegründet worden. Das ist der sichere Hafen, das haben wir immer wieder betont. Da wachsen wir mit auf und man weiß, Israel wird für jeden alles tun. Nicht wie die Staaten, denen das Leben von Menschen nur theoretisch wichtig ist. Und da wissen wir, militärisch kannst du nicht, vielleicht könnte man, ja, man sagt, man weiß, wo viele Geiseln sind, aber sobald das Militär da ankommt, sind die tot. Dann hat man doch nichts erreicht und letzten Endes ist ein Deal das Beste. Aber die Frage ist die des Preises. Und die Hamas bestand bis jetzt darauf und da sehe ich auch keine Änderung. Letzten Endes sind die Geiseln die letzte Karte in ihrer Hand. Sie haben sonst nichts mehr. Israel müsste vollständig vom Gazastreifen abziehen. Und das bedeutet, wenn wir das übersetzen, die Hamas bleibt die souveräne Macht im Gazastreifen und wird sich wieder aufrüsten, aufbauen. Ob schnell oder langsam, ist eine andere Frage. Aber die Hamas bleibt als politisches Wesen dort bestehen. Und da kann Israel seit dem 7. Oktober nicht mehr mitleben. Wir sagen auf Hebräisch, da gibt es eine neue Diskette. Ja, man hat jetzt eine andere Software, man hat verstanden als Gesellschaft, nein, das kommt nicht in Frage, das ist noch viel gefährlicher als alles andere.
Da würde der Teufelskreis gerade weitergehen, genau. Das heißt, die Hoffnung besteht, so wie ich dich verstanden habe, dass man es doch irgendwie schafft oder dass es gelingt, ein Abkommen zu erzielen. Aber dazu müsste die Hamas sich bewegen.
Vielleicht kann man auch ein Abkommen mit ihnen erzielen und danach das wieder rückgängig machen. Da gibt es auch die Möglichkeit so, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann setzt man die militärische Gewalt weiter fort und das können wir nicht wissen. Es gibt auch wahrscheinlich viele Zwischenformen, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass im Optimum, wie eben geschildert, geiselfrei Abzug, da ist einfach ein zu großer Haken drin. Die andere Option ist, Israel bleibt im Gazastreifen militärisch in der oder anderen Form und Umfang. Nicht überall wahrscheinlich, auf jeden Fall militärisch für die Sicherheit. Da wirst du keine Zugeständnisse von der Hamas haben, ganz sicher nicht. Aber man könnte die Einvernehmlichkeit von anderen Vertretern der palästinensischen Bevölkerung könnte man schon dafür bekommen, zumindest irgendwie mit der Aussicht, dass es zeitlich begrenzt ist, dass es das kleinste Übel ist. Israel, ich mache jetzt einen Entwurf, bleibt auf jeden Fall an den Außengrenzen des Gazastreifens, damit er isoliert bleibt und sich nicht aufrüsten kann. Dafür übernimmt ein Komitee, und dazu gab es gestern eine Einigung zwischen Fatah und Hamas. Sie würden ein professionelles Komitee gründen zur Verwaltung von Gaza. Und ein solches Komitee nicht im Namen der Hamas, auch wenn die Hamas dahinter steht, indirekt, zumindest nicht nach außen, dieses Komitee könnte damit leben, dass Israel da militärisch bleibt, bis es nicht mehr nötig ist. Oder man kann auch sagen, das wird weder noch funktionieren. Israel bleibt im vollen Rahmen drin. Das heißt, sowohl die Sicherheit als auch die Verwaltung, die Ziviladministration, würde Israel übernehmen. Das ist eine größere Nummer, die viele in Israel nicht möchten. Ja, wenn Israel, stell dir vor, israelische Firmen oder Soldaten würden anfangen, mit Kommunalaufgaben beschäftigt zu sein, mit Polizeiaufgaben, mit Schulamt und bis hin zum Krankenhaus. Das ist etwas, was in Israel ganz wenige möchten. Das sind dieselben, die sich dafür einsetzen, dort wieder israelische Siedlungen zu bauen, weil sie denken, nur so ist die Ruhe und Sicherheit garantiert und es gibt keine Alternative dazu, aber das ist eine Minderheit.
Jetzt ist ja da in diesem Gebiet auch die Rolle der Amerikaner ganz wichtig zu nennen. Trump hat jetzt schon verkündet, also dass die Geiseln freigelassen werden sollen. Ansonsten würde da die Hölle losbrechen. Ich weiß nicht, was er genau damit meint. Wie schätzt du diese Aussage ein und auch die Rolle der Amerikaner, die ja dann, die auch im Libanon, wir kommen nachher noch zum Waffenstillstand, eine große Rolle spielen?
Das ist ein anderer Stil, Führungsstil natürlich. Trump bleibt Trump. Das ist ganz anders als Biden mit den Vor- und Nachteilen. Du kannst dir aussuchen, wenn du lieber als Lehrer zum Beispiel Klassenlehrer hättest. Aber letzten Endes, ich weiß es nicht, ich kann jetzt von mir sagen, die Lehrerinnen und Lehrer, die ich am meisten mitgenommen habe in Erinnerung, in guter, in eindrücklicher Erinnerung, das waren eher diejenigen, bei denen du wusstest, ein falscher Ton und du hast Konsequenzen. Ja, ja, ja. Also da hat man echt am meisten gelernt, aber ich sage nicht, dass ich persönlich dann Trump für einen jetzt in diesem Vergleich einen guten Lehrer halten würde. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Letzten Endes klopft er auf den Tisch und zwar mit einem Vorschlaghammer und sagt schon, bevor ich im Amt bin, will ich Ruhe. Und wenn nicht, ja, er spricht dann, das ist eine eher arabische Begriffswelt, dann gehen die Tore der Hölle auf für euch. Und das, diese Warnung, die betrifft alle Verantwortlichen. Ich frage mich dann, wie fühlt sich der Bibi Netanyahu, Benjamin Netanyahu, wie fühlt er sich, wenn er weiß, okay, jetzt erwartet er, dass es vorwärts geht. Und dann muss er auch noch, ja, Netanyahu will auch die Geiseln frei sehen im Großen und Ganzen. Er ist aber nicht bereit, jeden Preis zu bezahlen. Nun wird er gezwungen, einen höheren Preis zu bezahlen, als er bereit wäre bis jetzt. Unter Biden konnte er da das lang in die Länge ziehen und sich davor drücken. Ja, ich weiß es nicht. Die Amerikaner bleiben nach wie vor sehr wichtig. Weißt du was, ich mache eine Klammer auf und sage, als wir Mittagessen hatten in Jericho auf der Reise, jetzt neulich, hat sich der Inhaber des Betriebs dort, des Restaurants und Besucherzentrums, der hat sich zu mir gesetzt und wollte unbedingt mit mir reden, obwohl ich eigentlich nur essen wollte. Unsere Bekanntschaft war nicht so lang und nicht so tief, nicht so intensiv in den Jahren zuvor. Und er sagte mir einen Satz, der mir im Gedächtnis bleibt, er hat bei mir Eindruck hinterlassen. Unter Trump wäre der 7. Oktober nie passiert, hat er gesagt. Ein Palästinenser, ein muslimischer Palästinenser, nicht fromm, aber muslimisch sozialisiert mit allem drum und dran. Und er sagt mit einem harten Führungsstil letzten Endes, bei dem man Angst vor Konsequenzen hat, würde das nicht passieren. Es kann sein, dass diese Auffassung und Analyse richtig ist, muss aber nicht sein. Ich weiß es nicht. Wichtig ist, Detlef, Gaza muss aufgebaut werden. Das wird ein Teil in jedem der Szenarien, die wir jetzt an die Wand genagelt haben. Das wird eine wichtige Rolle spielen, ob man es trennt von Geiseln und von Kontrolle, ob man es zusammen in einem gebündelten Paket macht, weiß ich nicht. Und da werden Gelder von überall reinfließen müssen. Da werden die Golfstaaten und die reicheren arabischen Staaten eine wichtige Rolle spielen, mit Sicherheit. Ägypten hat im höchsten Interesse mehr als eine Hand drinnen und auch das ist in Israels Interesse. Die Türkei könnte eine wichtige Rolle spielen, weil es sieht so aus, als würde die Hamas oder die Überbleibsel die Türkei als Schutzraum, Rückzugsraum nutzen. Da braucht man auch die Türkei im Boot, ob man es liebt oder nicht. Und letzten Endes bleibt es ein Anliegen für alle. Das muss passieren.
Das führt mich zu einem nächsten Punkt. Du hast es jetzt angesprochen, deswegen glaube ich, passt es an dieser Stelle. So dieser Gedanke, was ist jetzt eigentlich, ich sage jetzt mal, mit den restlichen Hamas-Terroristen, die es ja auch noch gibt im Gazastreifen? Du sprichst von einem Rückzug. Die werden dann, wenn Israel das Ganze kontrolliert, dann irgendwann ja sich zurückziehen, abwandern. Birgt das nicht auch ein gewisses ja, Gefahrenpotenzial in Israel? oder für Israel, aber auch, ich sag mal, auch für den Rest der Welt. Sprich, wird es dann vermehrt, weil man jetzt im Gazastreifen nicht mehr aktiv sein kann oder an den Grenzen Israels, wird man dann vermehrt sich auf Anschläge konzentrieren? Das ist doch die Angst, die jetzt viele haben.
Das kann gut sein. Das kann in der Tat gut sein. Mit Rückzug meinte ich die politische Ebene, das Politbüro der Hamas. Du meinst letzten Endes die einzelnen Waffenträger auch. Da hat jeder die Wahl. Wenn du die Waffen legst, wird dir wahrscheinlich kaum etwas noch passieren in der Zukunft im Gazastreifen, wenn du die niederlegst. Wenn du aber ein Dschihadist bist, ein Überzeugter, dann kämpfst du bis zum letzten Moment, wie Sinwar selbst als Vorbild betrachtet wird, unterschiedlich. Aber wenn die Wahl ist zwischen einer Armee, wie die Hamas am 6. Oktober gewesen ist, bis zum 7., zwischen einer Armee und einer Terrororganisation, die deren Höchstleistung dann vereinzelte Terroranschläge ist, dann ist klar, dass die Wahl, ja, es wäre schön, wenn man eine dritte Option hätte, eine friedvolle, aber die liegt wahrscheinlich nicht auf dem Tisch, zumindest jetzt nicht, dann ist das das kleinere Übel. Das wirst du nie ganz besiegen können, und Dschihadismus in Form einer Untergrundorganisation, die vereinzelt immer, wo sie kann, egal in welchem politischen Kontext und wo auf dem Globus, das wirst du die nächsten wahrscheinlich Jahrhunderte immer noch haben.
Vielen Dank für deine Einschätzung, Asaf. Das hilft sehr, dass wir das einordnen können. Kommen wir nochmal zurück in den Norden. Du hast jetzt in der letzten Sendung schon ausführlichst alles berichtet, auch über den Waffenstillstand, die Hintergründe, die Optionen, die Verträge, die da gemacht werden. Das war sehr informativ, sehr erhellend. Da haben wir auch gute Feedbacks schon bekommen. Dennoch ist natürlich das auch noch offen, zumindest hinsichtlich der weiteren Entwicklung, sage ich jetzt mal so. Jetzt liest man schon wieder in den deutschen Medien, ja, es gibt immer noch ein bisschen Angriffe, es gibt immer noch die eine oder andere Rakete, der eine oder andere Luftangriff. Wie wird das in Israel wahrgenommen? Gehört das dazu? Das ist halt so der Waffenstillstand, der auch immer wieder noch gestört wird, aber das wird weniger und das muss man nicht so ängstlich sehen. Oder wie schätzt du das ein?
Es gibt beide Töne. Es gibt die Skeptiker, die sagen, ja, mal schauen. Es gibt andere, die sagen, es ist immer noch im Rahmen. Wer die letzte Episode über das Abkommen, die Regelung im Libanon gehört hat, hat auch meinen Satz gehört, dass auch wenn es bedeutet, dass es immer wieder einzelne Tages- oder mehrtägige Kampfrunden geben wird, da muss man mit rechnen. Aber wenn man diesen Vertrag umsetzen will und beibehalten, dann muss man damit rechnen, dass es ab und zu vertragsgemäß ein paar Tage der Kämpfe geben wird, immer wieder, wenn man nicht davon ausgeht, dass Hisbollah ihre Bemühung sein lassen wird. Also wenn die Hisbollah nach wie vor an ihrem Programm bleibt und sie möchte sich wieder erholen, aufbauen, dann wirst du immer wieder, wie in unserem immer wieder vorgekommenen Beispiel, Rasen mähen. Israel muss da Rasen mähen. Immer wenn du siehst, das ist zu hoch, das ist Unkraut, eine akute oder weniger akute Bedrohung. Und das, die Zeit, bei der du die nächste Zukunft gestaltest, die Prägung, die ist jetzt. Die ersten Tage nach der Unterzeichnung, die ersten Wochen oder Monate, sie sind das Entscheidende, weil jede Seite ihre Grenzen testet. Und dieses Grenztesten, das war jetzt die Woche, ist es vorgekommen. Israel hat mehrere Dutzend Male geschossen. Israel behauptet, es ist vertragsgemäß. Die andere Seite diskutiert darüber. Aber auch der libanesische Staat hat das als vertragswidrig widersprochen. Und übrigens, das Beobachtungsorgan USA und Frankreich, sie bestätigten in einigen Fällen, dass das in der Tat nicht vertragsgemäß ist oder nicht nach dem Protokoll gemacht wurde. Ja, und die Hezbollah hat sich entschieden zu reagieren, aber sie schossen Panzergranaten auf offene Hänge, bewaldete Felshänge, wo nichts ist. Eine Kaserne ist in der Nähe, aber es ist nicht auf die Kaserne gezielt worden. Hätten sie es gewollt, hätten sie es gemacht. Sie haben ein Zeichen gesetzt. Hallo, wir sind wieder da. Und Israel versteht aber, Moment, das ist in unmittelbare Grenze der Nähe. Sie sind wieder da und wir müssen überproportional reagieren. Aber die Reaktion kam bis jetzt nicht, also nicht überproportional, weil eben die USA bremsen und das spielt sich ein. Das ist, du hast gerade eine Kette wieder dran gemacht und geölt und du schaust, dass das rollt. Und ich, meine Einschätzung ist, dass es immer noch im Rahmen des Denkbaren und es erwarten uns immer wieder solche Reibungen, die aber nicht bedeuten, dass der Krieg wiederkommt.
Gut, ich meine, das ist jetzt die entscheidende Frage. Der Lackmustest wird dann sein, oder der entscheidende Faktor wird dann sein, wann können die Evakuierten zurück? Wann ist es wirklich so, dass man sagen kann, es ist keine Gefahr mehr? So ist es ja im Moment noch nicht. Und das muss man sicherlich dann in den nächsten Wochen und Monaten noch abwarten.
Sie dürfen schon. Die Ersten, nein, im Ernst, die Ersten sind, die langsam sind, die sind auf dem Heimweg, die Ersten, die Schwalben. Man muss ihnen nur sagen, die müssen dran denken, sie müssten Häuser mitbringen. Ja, also es ist ja so viel kaputt, dass es Zeit dauern wird. Aber auf die Sicherheit bezogen, können sie wieder zurück. Es gab sogar als Zeichen dafür eine Regierungssitzung, einen Tag vor unserer Aufnahme, in Naharia, in einer der beschossensten Städte im Norden Israels. Das konnte ohne Alarm abgehalten werden. Ich bin da eher ruhig.
Das ist gut. Wahrscheinlich ist es tatsächlich wieder so, Asaf, wie wir das schon ein paar Mal hatten, auch im Vorfeld unserer Reise. Wir können uns das hier in Deutschland nicht vorstellen, ne? Wie es ist, in einem Kriegsgebiet zu leben, wo es jetzt Waffenstillstand gibt. Da ist einfach eine unglaubliche Resilienz und da ist eine unglaubliche Hoffnung auch, die uns ja auch entgegengekommen ist, als wir gemeinsam in Israel jetzt unterwegs waren vor einigen Wochen. Und das finde ich schon sehr stark. Und das führt mich jetzt auch so zum letzten Punkt. Ich schaue auf die Uhr. Wir sind schon wieder bald bei einer halben Stunde angelangt. Lass uns mal schauen. Du hast mir vor der Sendung gesagt, Detlef, lass uns am Ende wirklich mit so einem vorsichtigen Optimismus auch landen. Und Asaf, dafür stehst du ja auch du hast ein Buch geschrieben zum Thema Nahostkonflikt. Wie denn sonst, wenn nicht gemeinsam? Und das wurde ziemlich erschüttert, so diese These, auch in den letzten 14 Monaten, zu Recht. Und doch sagst du, Detlef, es muss weitergehen, es wird auch einen Weg geben. Und versuch mal mit so ein paar Sätzen deine Hoffnung oder deinen vorsichtigen Optimismus zu beschreiben.
Das fällt mir relativ leicht, weil dieser Konflikt ist nicht der einzige auf dem Globus. Er ist nicht der einzige in der Gegenwart auch, nicht der einzige der Moderne. Es gab auch hochkomplexe Konflikte, bei denen es mehrschichtig war mit Religion im Bild, mit nationalen, geografischen, historischen Verflechtungen und Ansprüchen. Und letzten Endes haben sie sich vielleicht nicht endgültig komplett lösen lassen, aber zumindest die Episode der Gewalt, die ging zu Ende. Und das ist schon mal sehr viel. Es ist besonders schwer, Detlef, während des Krieges und vor allem während eines so brutalen Krieges wie jetzt, was Israel am 7. Oktober erlebt hat. Aber vergiss nicht, auf der anderen Seite in Gaza, da ist wirklich die Hölle los. Wir lassen das mal zur Seite, beiseite, warum, wer ist dran schuld, wer trägt die Verantwortung, wer hat es bestellt, wer wollte es, wer muss mit den Konsequenzen leben. Das ist alles verhandelbar, diskutierbar und vieles ist richtig davon. Aber letzten Endes sind da 2 Millionen Menschen, über 2 Millionen Menschen in einer solchen Situation, in der niemand von uns sein wollte. Und in dieser Situation, auch mit dem, was Israel da erlebt hat, fällt es einem sehr schwer, die andere Seite zu sehen, die andere Seite zu akzeptieren, das Leid der anderen Seite zu sehen. Das ist wie mitten im Streit, auch jetzt zwischen uns persönlich, zwei Individuen. Wer kennt das nicht zu zweit? Jeder, der eine längere Zeit in einer Beziehung lebt, kennt das auch, dass man sich natürlich streitet. Und im Streit, wenn unsere Emotionen, wenn das Gehirn so gesteuert ist, dass du einfach in einer Notsituation, du kommst schnell in eine Angriffshaltung und erst wenn du dich beruhigt hast, erst dann denkst du, ja, also irgendwie hat die andere Seite doch ein bisschen auch recht, ja, und vielleicht habe ich auch nicht alles nur richtig gemacht, für ein klitzekleines bisschen. Und das ist schon ein kleines Fenster, das immer größer werden kann und weiter aufgehen kann, um die anderen zu sehen.
Also was du da ansprichst, ist natürlich wirklich, wie realistisch ist das, dass da so ein, ich sage jetzt mal, wie so ein Umdenken stattfinden kann? Wir haben ja tatsächlich, als wir in Israel waren, du hattest mir das dann erzählt, hast mir berichtet, gesagt, Detlef, da gibt's jetzt auch Aufnahmen, YouTubes von Palästinensern, die am 7. Oktober noch laut geschrien haben, Sieg für Hamas, Sieg für uns, und die jetzt am Umdenken sind, wo man andere Töne hört, wo man sogar Israel auffordert, helft uns, befreit uns von der Hamas, ja, free from Hamas. Also ist das dieses Umdenken, was du meinst?
Auch, natürlich. Es wird immer Fundamentalisten geben, Dschihadisten, die bis zum Schluss kämpfen werden. Und die kannst du nicht, bei einer Versöhnung wirst du gar nicht diese Menschen gewinnen. Das wird nicht gehen. Aber eine große Masse, eine größere, die wird von den äußeren Umständen geprägt, nicht von einer inneren extremistischen Ideologie. Ich erlaube mir hier einen Vergleich zu machen. Das Dritte Reich, die Nazi-Gesellschaft oder immer fundamentalistischer gewordene Gesellschaft nach den Wahlen von 32, 33, der ganze Prozess, wie die ganze deutsche Gesellschaft mit Ausnahmen immer mehr in diese Spirale des Extremismus gerutscht ist, 1944, 1945 ist die Semantik in einem Tag anders geworden. Ja, an einem Tag ist es nicht mehr, wir werden besiegt, sondern wir werden befreit. Von wem werden wir befreit? Ja, durch unsere Feinde werden wir befreit. Aber die Semantik ist nur an die Spitze des Eisbergs. Die deutsche Gesellschaft erlebte auch die Hölle. Ja, der Krieg war, wenn wir Dresden und die bekannten Beispiele geben, Berlin und so weiter, es war kein Picknick. Und dieselbe Situation erleben dann 2,2 Millionen Menschen in Gazastreifen. Es ist kein Picknick. Und letzten Endes fragen sie sich schon, ja, wer ist jetzt dran schuld? Ich würde jetzt sagen, lasst uns mal vorstellen, es gibt ein halbes Jahr Ruhe in Gaza. Es gibt eine Routine, einen Alltag, es wird aufgebaut. In Israel ist keine Angst mehr vor Alarm oder größeren Aktionen. Die Bedrohung schrumpft und man konzentriert sich wieder auf völlig andere Themen. Die Stimmung, die wird anders sein. Wir werden uns alle beruhigen. Und dann nehme ich uns in andere Konflikte, zum Beispiel Zypern, zum Beispiel Irland, Balkan, ja, Jugoslawien, Südafrika. Diese Konflikte waren nicht weniger kompliziert. Und am Ende, auch wenn sie haben kein Papier unterschrieben, oft haben sie, Ja, in einigen Fällen schon, aber oft ist es gar nicht so ein Vertrag und man backt zusammen den Friedenskuchen, sondern es ist eine Realität, mit der man einen Frieden schließt letzten Endes. Und dafür gibt es einen wichtigen Schlüssel und der bleibt in meinem Buch und der bleibt auch trotz des 7. Oktobers und dieses Krieges. Und zwar den anderen auf Augenhöhe zu sehen. Beide, ja. Ein Dschihadist wird es nicht tun. Aber vielleicht jemand, der nicht so extrem ist in der Gesellschaft, der schon, der könnte zu einem besseren, späteren, ruhigeren Zeitpunkt sehen, ja, eigentlich sind das Menschen wie wir und sie wollen auch leben. Und das gilt auch für Israel. Ja, wir sind nicht besser, nur weil wir stärker sind und leistungsstärker. Oder vielleicht, weil wir nicht so brutal, archaisch vorgehen. Wir sind dadurch nicht besser oder höherwertig. Es ist letzten Endes Menschen. Und wenn du das Prinzip akzeptierst, selbst und als Gesellschaft, da kann man miteinander reden und nebeneinander sogar miteinander leben. Und weißt du was, Detlef? Ich kenne keine Alternative. Entweder Blut vergießen, jetzt für unseren Konflikt in Israel, Palästina, entweder Blut vergießen, und da hatten wir jetzt den Höhepunkt der Geschichte des Konfliktes, oder zusammen. Was anders dazwischen, also sich scheiden lassen, geht nicht. Es geht nur einander tolerieren. Und ich würde in meinem Buch nichts anderes schreiben zu deiner Frage, weil das Geschichte ist. Und Geschichte kann man im Nachhinein, also kann man schon, aber ich tue das nicht, Geschichte fälschen und ändern. Ich würde ein Kapitel hinzufügen und sagen, es ist nicht anders, meine Erkenntnisse auch nicht, aber es wird nicht so schnell passieren. Ich denke, sicher nicht in meinem in meiner Lebenszeit und vermutlich auch nicht die nächsten zwei Generationen. Danach kann man nicht wissen.
Trotzdem danke ich dir, Asaf, für diese wunderbare Beschreibung eines Szenarios, wie es sein könnte. Ich glaube, das wird nicht nur ich unterschreiben, sondern auch alle unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn es denn so kommen könnte, wäre das wunderbar. Und was du beschreibst, ist ja eigentlich genau das, was wir alle auch innerlich spüren. Hey, wir sind Menschen und wir können streiten, wir können kriegen und daraus besteht auch unsere Weltgeschichte, aber es gibt da noch mehr. Und war es nicht dieser Jesus, der in Israel gelebt hat und dieses Prinzip der Nächstenliebe, also auf Augenhöhe miteinander unterwegs sein, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, sagt man so. Wenn dieses Prinzip der Gleichberechtigung auf Augenhöhe und unterwegs sein, es muss ja nicht Liebe sein, aber es geht hier um Respekt, ja, auch zwischen Völkern. Wenn das wieder passiert, dann wäre das ein guter Weg. Und ich glaube, das ist ein schöner Abschlussakkord auch für unsere letzte Sendung heute. Du hast jetzt gerade nochmal angesprochen, vielleicht noch einen letzten Satz dazu, Asaf. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, du hast dein Buch erwähnt und du hast jetzt gesagt, also ein Kapitel würde ich vielleicht noch dazu schreiben, also nicht ein ganzes Buch, Fragezeichen, weil wir haben jetzt so viele Sendungen gehabt, so viele spannende Themen auch, Vertiefung, die du recherchiert und gebracht hast, wo man sagen könnte, hey, da wäre doch sicherlich ein Verlag interessiert, mal noch ein neues Buch mit dir zu schreiben, aber es ist auch alles eine Zeitfrage. Und dann auch die Sinnfrage dahinter. Aber könntest du dir zumindest vorstellen, eine überarbeitete Neuauflage zu bringen?
Also die Frage ist im Moment für mich noch zu früh, um beantwortet zu werden. Es ist alles noch zu frisch und schwerwiegend. Ich möchte weder Ja noch Nein sagen. Ich möchte es offen lassen. Der Weg zu einer besseren Zukunft, der ist noch steinig. Und es scheint jetzt so ein etwas größerer Felsbrocken auf der Strecke zu sein. Und damit meine ich den Konflikt mit dem Iran. Mit dem ist Israel ja nicht mal benachbart. Und es sind ja ganz andere Mächte und Bewegungen, Motivationsgründe dahinter. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Krieg im Nachhinein auch als der erste israelisch-iranische Krieg in die Geschichtsbücher eingehen wird, das, was am 7. Oktober begonnen hat, durch Stellvertreter, aber am Ende ist das ja dahinter oder mit dahinter. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn dieses Thema, wenn Israel wird sich jetzt im Moment natürlich auf den Wiederaufbau und die neuen Regelungen konzentrieren, aber sich nicht wenig auch der iranischen Bedrohung widmen. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Nachrichtenzeilen in den nächsten Jahren produzieren wird. Da frage ich dich, ich antworte mit einer Frage, wie ein guter Jude, Detlef, könntest du dir vorstellen, dass wir die eine oder andere Podcast-Episode auch dazu machen, wenn es soweit ist und wenn es nötig ist?
Auf alle Fälle, Asaf. Und ich glaube, das müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern auch versprechen, sonst rennen die uns hier die Bude ein mit E-Mails und Telefonanrufen und bösen Blicken, wenn wir sie treffen. Das haben wir ja auch gesagt. Also das ist erstmal unsere letzte Episode. Und wenn es ganz Wichtiges zu berichten gibt oder dramatische Veränderungen, in welche Richtung auch immer, dann nehmen wir uns vor, dass wir darüber berichten. Und wir überlegen dann noch und entscheiden, in welchem Format dann. Es wird sicherlich in der Staffel Fokus Israel sein. Wir werden uns dann melden. Vielleicht ist es ein Interview, vielleicht ist es auch ein YouTube-Interview. Auf alle Fälle werden wir dann nachlegen und werden weiter berichten. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit unsere Pflicht, unseren Hörerinnen und Hörern gegenüber. Und damit leite ich jetzt wirklich auch den Schlussakkord ein, Asaf. Wir werden jetzt gleich auf Wiedersehen sagen. Vorher möchte ich dir noch einmal auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer danken für die letzten 14 Monate, für das, was du gesagt hast, für das, was du recherchiert hast, was du in vielen Sendungen auch alleine produziert hast. Es war sehr, sehr wichtig. Du hast immer gesagt, du willst reden. Ja, du hast geredet und ich fand das jetzt auch das ganze Format eine gute Art und Weise, wie wir informieren konnten, am Ball bleiben konnten, durch alle Höhen und Tiefen durch. Wir haben ja viel Schweres miteinander besprochen. Wir haben geweint miteinander. Wir haben aber auch schöne Momente gehabt, wenn sich Dinge positiv entwickelt haben. Wir haben auch gelacht zwischendurch. Und ich glaube, das hat auch diese Staffel ausgezeichnet, dass wir als Menschen, als ganz normale Menschen, die wir sind und die mitten in diesem Konflikt stehen, hier berichtet haben. So danke ich dir sehr für deine Arbeit, für dein Menschsein auch in dieser Staffel. Möchtest du noch ein paar abschließende Worte sagen?
Also das Danken ist eigentlich muss von mir kommen. Ich bin dir und Bible Tunes sehr dankbar für alles, was du aufgelistet hast. Es ist ja gegenseitig. Es war ein gemeinsames Projekt von uns beiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die nächsten Jahre nicht zusammen unterwegs werden. Auf jeden Fall auf Reisen und zu bestimmten Themen ab und zu. Denn unsere Freundschaft war ja schon lange vorher und sie bleibt bestehen. Danke, Detlef.
Ja, vielen Dank, Asaf. Also wir werden auf alle Fälle weiter Reisen unternehmen. Da haben auch schon die Ersten angefragt und wir werden über unsere Kanäle informieren. Sowieso, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt uns treu, folgt uns auf Social Media. Da seht ihr dann immer Bibletunes, wann haben wir die nächste Reise geplant, die nächste Veranstaltung oder wann gibt es neue Episoden auch in Sachen Fokus Israel. Und bis dahin würde ich sagen, verbleiben wir mit dieser vorerst letzten Episode und wünschen euch alles Gute und Gottes Segen. Auf Wiederhören.